diese Chance, der Podcast der Firmenhilfe und Instart. Mit Marco Hapschick.
Ich begrüße euch zu Folge 64 von Krise Chance, eurem Podcast mit Themen aus dem Alltag von Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständigen. Schön, dass ihr heute dabei seid, wenn ich mir mit einem Gast wieder ein Praxisthema vorknöpfe. Heute beschäftigen wir uns einmal mehr mit Geschäftsmodellarbeit, also diesem permanenten Ringen um den funktionierenden Weg zum Geldverdienen. Im Leben ist nichts für immer, schon gar nicht ein Geschäftsmodell. Man muss es immer wieder anpassen. Heute aber soll es um einen speziellen Einflussfaktor dabei gehen, nämlich das eigene Lebensalter. Was es damit auf sich hat, frage ich gleich meinen heutigen Gast, auf den ich mich sehr freue. Begrüßt mit mir Ehrenfried Konter-Gromberg, Business Coach aus der Nähe von Hamburg. Hallo Ehrenfried.
Hallo Marco, ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, freut mich auch sehr, gerade weil du noch nie zu Gast bei Krise Chance warst. Sag uns also doch zum Start mal ein paar Worte zu dir.
Ich habe ein Programm, das heißt Smart Business Concepts, in dem bin ich seit jetzt fast 30 Jahren zusammen mit meiner Frau selbstständig und wir sind spezialisiert auf Solo-Selbstständige, würden uns als Lebenspaar, Solopreneurpaar bezeichnen. Und das bedeutet, dass wir unsere ganzen Firmen, unsere ganzen Projekte und Produkte selber aus dem Homeoffice heraus gestartet haben. Das ist eine sehr flexible Aufstellung. Und wir kommen auch jetzt 2-3 Jahre älter, so dass wir uns häufig mit älteren Selbstständigen auch beschäftigen. Deswegen sind wir auch beim Thema Altwerden als Selbstständiger gerne jetzt heute dabei.
Ja, das freut mich. Da freue ich mich sehr drauf. Aber lass uns einmal noch mal kurz bleiben. Also du sagst, ihr seid spezialisiert auf Geschäftsmodelle gerade bei Solo-Selbstständigen, was ja sehr spannend ist, weil das ja so eine Klientel ist, die ist häufig eben so zwischens Rost immer geraten, auch in der Politik. Ihr habt da sehr viel Erfahrung und habt euch voll darauf konzentriert. Was genau fasziniert dich an Solo-Selbstständigen?
Wenn ich Solo bin, kann ich wirklich das tun, was ich kann? Das ist in vielen Berufen gar nicht so leicht möglich.
Das stimmt.
Hier ist es möglich. Und ich darf mein Angebot, also das Produkt, das ich rausstelle ins Regal, darf ich tatsächlich auf mich selbst zuschneiden. Und das führt zu einer hohen Selbstbestimmung. Und dann, wenn man es richtig macht, auch zu einer hohen Zufriedenheit. Und, da werden wir gleich drüber sprechen, auch zu einer hohen Flexibilität.
Mhm. Und wo würdest du sagen, gibt es die zentralen Unterschiede in der Geschäftsmodellarbeit bei dieser Zielgruppe, also den ganz kleinen, den Solos oder auch einem größeren Unternehmen? Gibt es überhaupt Unterschiede?
Wir kommen erstmal zu dem Gemeinsamen. Wir sind beide hier der Meinung, das Geschäftsmodell ist das Tragende. Du musst es wissen, du musst es kennen. Und das wird gerade bei den Selbstständigen uns nicht beigebracht. Und dann gibt es aber Unterschiede, weil bei den großen Firmen wird häufig über Geschäftsmodelle gesprochen. Und ich vergleiche mal eine Maschinenbaufirma mit einem Solo-Geschäftsmodell. Eine Maschinenbaufirma, die muss komplex denken. Die muss auf der einen Seite Maschinen konstruieren. Das ist schon mal kompliziert. Aber nicht nur das. Sie muss den ganzen Markt verstehen, wo diese Maschine reinpasst, muss in die Zukunft schauen. Dann verändert sich irgendeine Verpackungsordnung. Das bei einer Maschinenvorlaufzeit von Jahren und hin und rück mit Arbeitsplätzen vorne rückwärts. Sprich, da musst du echt Ahnung haben. Einkommensvolumen richtig groß sein, damit die Firma nicht untergeht, etc. etc. Mit einem Solo-Geschäftsmodell kannst du viel kleiner in den Parkplatz rein. Das heißt, du musst bestimmten Vorlauf, der vorne ist, nicht beachten. Du kannst flexibel im Markt reagieren. Sprich, du brauchst diese große Glaskugel nicht. Mhm. Das ist aber auch zugleich das, worüber wir sprechen müssen. Wenn ich älter werde, sollte ich nicht auf die Glaskugel vertrauen, sondern mich zwischendurch umschauen, mich auch anpassen. Und das kann ich. Und das ist das schöne Wendige. Das heißt, ich kann mich auf einen Teilbereich konzentrieren. Das nennen wir produktorientiert. Deswegen denken wir das Geschäftsmodell ganz stark von den Produkten her, was quasi ich anbiete. Und in dem Moment, wo ich das tue, kann ich, und das ist der nächste Unterschied, Sachen anbieten, wo die Maschinenbaufirma nicht rein kann. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Brigitte und ich sind spezialisiert auf Solo-Selbstständige, die in der Regel eine Person sind. Eine Frau, ein Mann, vielleicht mit 1-2 Freelancern. Wir haben aber noch so ein Steckenpferd, nämlich Solopreneur-Lebenspaare, weil wir selber Lebenspaar sind, als Ehepaar quasi das machen. Und das ist eine absolute Nische. Das ist also wirklich, da gibt es...
Das glaube ich auch.
Das gibt es in Deutschland.
Zählt das schon unter Organisationsberatung?
Das kannst du drüber. So, wenn wir beide jetzt ein Wochenende für Solopreneur-Paare machen, wird es eine Einschaltquote geben. Das wird sich bei uns sogar rechnen, weil das einfach funktioniert. Mhm. Wenn die Maschinenbaufirma das macht, rechnet sich das bei der vorne und hinten nicht. Das kann sie nicht bedienen. Der Apparat ist viel zu groß. Sie kommt in diesen kleinen Parkplatz, den wir bedienen, kommt sie nicht rein.
Ergo, weil es zu spitz ist, einfach weil es ein zu kleiner Markt ist.
So, korrekt.
Wie verstehst du? Okay.
Mhm. Korrekt. Und das heißt, bis die ihren Apparat angeworfen haben, haben die schon x-tausende verbraten. Mhm. Und ich kann nicht für 5 Leute, die zum Wochenende kommen, sagen, ach, der Platz kostet jetzt 10.000 Euro, tut mir leid. Das funktioniert nicht. Das heißt, abgesehen davon, dass wir von der Maschinenbaufirma zu dem Thema nichts hören wollen, ist es so, dass sie es einfach von der Konstruktion nicht hinbekommt. Das bedeutet, ja, du kannst schlankere, smartere Geschäftsmodelle bauen und die passen in Nischen rein.
Und schneller reagieren, das höre ich ja auch daraus, ne? Also das ist ja das, ja, was man den großen Organisationen halt immer ja vorwirft, dass die natürlich einfach trägere Tanker sind und man als Solo natürlich eben schnell eben in so kleine Nischen auch reinstoßen kann, wo die Großen dann nicht hinterherkommen. Okay, das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Ja, du hast jetzt schon einiges gesagt, warum du die Leute immer drängst, ihr Geschäftsmodell immer wieder zu hinterfragen. Und Geschäftsmodell, so in der Definition, wie wir das benutzen, ist ja im Grunde die Grundarchitektur dessen, womit ich Geld verdienen kann. Deswegen, ich muss mir zu bestimmten Dingen einfach Fragen stellen, was genau soll mein Produkt sein, welchen Nutzen schaffe ich damit, für welche Zielgruppen müsste das dann funktionieren, damit es sich trägt. Und so greifen eben diese verschiedenen Rädchen ineinander und machen das Ganze dann eben wirtschaftlich tragfähig oder nicht. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen, Geschäftsmodellarbeit. Gibt es irgend so eine goldene Regel oder irgendetwas, wo du sagst, so macht man das?
Ich sage einmal etwas, was uns im Wege steht in Deutschland. Und das ist uns in der Zusammenarbeit mit Solo-Selbstständigen immer wieder aufgefallen. Wir werden in Deutschland auf Rollen fixiert. Und das verhindert, dass wir Geschäftsmodellarbeit machen. Ich nenne dir ein Beispiel. Jemand sagt von sich, ich bin Werbetexter. In Hamburg typischer freier Beruf. So, damit gibt er sich eine feste Rolle. Und in dieser Rolle ist quasi eingestanzt, festgebrannt, ich mache Werbetexte. Das heißt, er kommt gar nicht auf die Idee, dass er andere Texte machen könnte. Wenn du das viel flexibler denkst vom Geschäftsmodell her und sagst, welche Skills habe ich, welche Fähigkeiten, könntest du auch andere Dinge auf deine Produkttreppe stellen. Zum Beispiel, jetzt mal aus der Hand geschüttelt, er könnte auch Vertragstexte besser strukturieren. Ja, ist definitiv notwendig. Kommt aber nicht drauf, weil er sagt, ich habe überhaupt nichts mit Verträgen zu tun, ich habe nichts mit Versicherungen zu tun, ist nicht mein, weil ich bin Werbetexter. Und das ist eine Rollenfixierung. Und wenn man im Alter in eine Falle reingeht, ist es häufig eine rollenfixierte Falle. Das heißt, man bleibt in einer Rolle stehen, die gut war in einer bestimmten Lebensphase und die nicht mehr gut ist in einer kommenden Lebensphase. Und deswegen arbeiten wir schon lange nicht mehr an festen Berufsbildern. Also wir sagen nicht mehr, du bist ein Werbetexter, du bist eine Designerin, du bist ein Strategieberater. Solche Dinge mag ich nicht.
Weil die also man geht hinter die Fassade und guckt, was ist da eigentlich drin, was ist das, was es eigentlich trägt und womit könnte man eigentlich arbeiten.
Korrekt. Das heißt, ich sehe mir das schon an und ja, natürlich muss ich wissen, dass ich Texte mache oder berate oder Design oder so. Natürlich muss ich das wissen, aber ich stelle es als Einzelprodukte auf die Treppe und dadurch kann ich verschiedene Strategien fahren auf der Produkttreppe. Ich kann einmal schnell differenzieren und kann sagen, okay, hier mache ich Werbetexte. Warum sollte ich nicht eine Schublade weitergehen und Vertragstexte machen? Ja. Das zweite ist, ich habe dort einen Bauchladen drauf und kann sagen, stopp mal, du machst alles Mögliche mit Werbung, aber so ein Quadratsch, hau doch die Hälfte raus. Das ist eine Strategie, wo du reduzierst, was durchaus im Alter auch Sinn machen kann. Mhm. Und dann gehst du in eine Spezialisierung rein, in eine Spitzeaufstellung. Und auch da hilft es, dass ich flexibler bin, weil der Werbetexter sagt, oh, ich schneide mir gerade die Werbetexte ab, ich verliere meinen linken Arm. Schmerz. Ja, und wo du sagst, wieso, solange du Geld verdienst, ist doch alles okay. Und das sind häufig Rollenkonflikte.
Ja. Ja, was mich persönlich bis heute fasziniert an dieser Welt der Geschäftsmodellarbeit, ist ja dieser kreative Prozess, der damit angestoßen wird, dass man eben tatsächlich aus solchen Denkmustern, Glaubenssätzen, was auch immer, man auch mal ausbrechen kann und das Ganze nochmal anders anschauen kann, um damit auch etwas anderes dann möglicherweise später zu machen. Das finde ich eben wirklich faszinierend. Also anders auf ein Berufsbild zu gucken, gehört da auf jeden Fall dazu, dass man das Geschäftsmodell dadurch vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung eben drehen kann. Und du sagst, das hat mit dem Lebensalter halt auch zu tun. Was für Beispiele könnte man da so nehmen? Also warum ist das Lebensalter und Geschäftsmodellarbeit so eng verwoben?
Weil im Geschäftsmodell, wenn du produktorientiert denkst, die Produkte, die du rausgibst, etwas mit Alter zu tun haben. Und jetzt ganz wichtig, Produkt ist nicht Gummistiefel. Also wir denken nicht nur an dingliche Produkte, sondern auch an nicht physische Produkte wie Beratungsprodukte, Expertenprodukte, solche Dinge. Das heißt, der Produktbegriff ist breiter. Und die erste Frage ist, habe ich überhaupt ein Produkt, bei dem die Menschen mein Alter spüren? Mhm. Und das ist in bestimmten Geschäftsmodellen nicht der Fall. Ich nehme jetzt mein Handelsmodell. Ich kenne einen Mann, der hat seine klassische Selbstständigkeit gut verkauft, hatte Geld übrig und hat dann quasi aus Spaß an der Freude ein Handelsmodell auf Amazon aufgebaut, wo er so einen crazy Sportartikel verkauft. Also crazy Namen, Markennamen drauf, den verkauft er. Dass der alt ist, das merkt keiner. Weil das auf Amazon steht, dieses Produkt, das hat eine Verpackung, wird verkauft. Der Kunde möchte dieses Produkt kaufen, der kriegt überhaupt nicht mit, wie alt dieser Mann ist. Überhaupt keine. Also so gesehen, dieses Produkt hat keine Relevanz im Alter. Ist mehr die Frage, will ich in meinem Alter noch mit Amazon? Also will ich mich dort einarbeiten und diese ganzen Knöpfe drücken? Das ist die Frage. Aber das ist eine Frage, die kann ich für mich beantworten. Aber den Kunden kratzt dort das Alter überhaupt nicht. Das ist bei vielen der Personen, die bei euch anrufen, nicht der Fall. Die haben Geschäftsmodelle, wo die Leistungserbringung durch etwas mit dem Alter zu tun hat. Berater zum Beispiel oder Leute, die im Marketing arbeiten, solche Dinge.
Warum sagst du, hat das mit dem Alter zu tun? Ich hätte das Gegenteil behauptet.
Weil es Dinge gibt, wo die Kunden sich sagen, oh, mit 60, das passt irgendwie nicht mehr. Ich nehme mal ein Beispiel, Instagram-Marketing-Beraterin. Da gibt es definitiv Frauen, die mit 60 auch noch fit sind.
Mhm. Aber die sind Frage dann ist nur, seltener, ja genau.
Die Frage ist nur, bucht dich noch jemand, wenn du 60 bist? Und da hilft es dir auch nicht, wenn du immer das Foto, das 20 Jahre jünger ist, auf die Webseite stellst. Also irgendwann kommt das raus. Und ich habe Frauen, die extrem fit digital sind, aber graue Haare haben und eben 55 oder 60 sind, die werden halt von bestimmten Männern einfach nicht mehr gebucht. Die sagen, das glaube ich nicht, dass die was kann. Und das sind dann wieder Glaubensfragen. Und da kommst du in so eine Schere rein, wo das Alter in der Akzeptanz bei Kunden eine Rolle spielen kann. Es gibt aber andere Bereiche, wo die grauen Schläfen total genial sind. Also Beispiel Fachautoren. Fachautoren ist es eher besser für die Reputation, wenn du mehr Alter hast.
Also, ja, dann haben wir deswegen schon ein bisschen was gesehen. Und klar, das kann ich mir gut vorstellen. Das macht im Außenauftritt tatsächlich einen Unterschied. Das heißt, in diesen beiden Fällen macht es dann Sinn, sich im fortschreitenden Lebensalter mit dem eigenen Produkt, mit dem eigenen Geschäftsmodell vor dem Hintergrund auf jeden Fall zu beschäftigen.
Definitiv. Und das ist jetzt tatsächlich Einzelfallarbeit, weil das eine ist, du musst dich von deiner Rolle verabschieden können. Das zweite ist, du musst ein bisschen verstanden haben, was Geschäftsmodell ist, damit du dich nachjustieren kannst. Und wir gehen jetzt mal in zwei Biografien rein, wo Leute über 60 sind.
Sehr gerne.
Damit über so eine Hürde gegangen sind und wo wir das mal kurz mal abklappern, was sie tun mussten, um sich anzupassen. Und das erste Beispiel ist das Thema, das Geld reicht nicht aus für den Lebensabend. Also jemand rechnet durch und sagt, ich habe nicht genug auf der Kante liegen und muss bis endlos arbeiten. Und das zweite Thema ist, das Geld reicht nicht aus für meinen Wunschlebensstil. Das ist auch ein Klassiker.
Die Grenzen sind fließend, glaube ich, da zwischen diesen beiden.
Korrekt, das ist definitiv. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Der erste Fall ist der Mann ein Berater, ein sehr guter Berater, also ein richtig guter systemischer Berater, jahrelang in vielen Firmen unterwegs gewesen. Jetzt 62, ich habe die Daten ein bisschen geändert, damit da das anonym bleibt. Er ist jetzt 62 Jahre alt und hat bei den Rentenrücklagen oder beim Vermögensaufbau nicht aufgepasst, hat also gut gelebt, alles zufrieden und jetzt schmeißt er seinen Taschenrechner an, rechnet hoch und sagt, holla die Waldfee, also wahrscheinlich muss ich über 75 raus und selbst das bin ich mir nicht sicher, ob ich damit 75 schon noch so. Sprich Unsicherheit. Und das Zweite, was bei ihm dazu kommt, er wird in seinem klassischen Angebot, also er hat immer auf Aufträge gewartet, Leute haben ihn angerufen, haben gesagt, komm mal vorbei, mach das. Diese klassischen passiven Anfragen werden weniger bei ihm. Das bemerkt er. Und deswegen wird die Angst, läuft das überhaupt noch bis 75? Wird größer. Und in diesem Fall haben wir mit ihm gearbeitet. Er hat zwei Dinge getan. Einmal ist er in unsere Vermögensgruppe gekommen, wo wir erstmal die Kasse auf den Kopf stellen und wirklich genau durchrechnen. Das machen übrigens Banken und so selten. Das heißt, komplett Vermögensaufstellung. Also
kann ich bestätigen.
Bilanz über alle Passiva, Aktiva, Privatfirmen, ja, in alle Ecken reinluken. Was hast du dann da rumstehen an Sachwerten etc. 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 So, und dann ist das Zweite, wenn du das auf einmal einen Strich gezogen hast, also sagst, okay, so viel ist in der Kasse eigentlich, dann musst du nach vorne schauen, wie lange würde das denn reichen, wenn du mal aufhören würdest. Also wie schnell schmilzt das ab? Und zwar unter Gesichtspunkten von Inflation, Ausgaben, die dann später reinkommen. Kriegst du vielleicht noch Rentenbezüge, häufig wenig, etc., etc. So, und dann haben wir so eine Zeitleiste und dann machen wir so einen Punkt, das nennen wir Freipunkt. Das ist der Punkt, wo du theoretisch, wenn die Glaskugel anschmeißen, aufhören könntest zu arbeiten. Denn Vermögen reicht, um jetzt bis 88, also bis 90, rechnen wir irgendwie so, durchfliegen kannst. Okay, hat er gemacht. Hat immer noch tief geschluckt, weil er sagte, das sieht möglich aus, aber noch nicht wirklich prall. So, dann kommt die zweite Sache, Anpassung des Lebensstils. Das hören viele Deutsche weniger. Wir leben ja fast alle über den Verhältnissen. Auch bei ihm waren da manche Punkte, wo er sich mehr gegönnt hat, als in der Kasse war. Und wo wir gesagt haben, lerne genussvoll, einfach zu leben. Das ist eine philosophische Kategorie. Und er ist da eingegangen drauf. Also wirklich, er hat gesagt, bestimmte Sachen in Hamburg mache ich nicht mehr. Das ist weg. Und ich finde aber in Hamburg genug Sachen, die ich anders genießen kann, dass die weniger kosten. Das geht. Und dann kam der eigentliche Baustein Geschäftsmodell. Ich muss dafür sorgen, dass ich bis 75 fröhlich noch eine bestimmte Anzahl an Aufträgen reinkomme. Nicht mehr so viel, wie er Angst hatte, aber er brauchte noch was. Und dann haben wir sein Beratungsportfolio auf den Kopf gekippt und haben gesagt, was hast du drauf stehen? Haben die Stärken markiert und die Stärken in einem fokussierten Programm auf die Mitte gestellt, auf die Produkttreppe, in einer Standardisierung mit dem Ziel, dass es ab jetzt aktiv Marketing dafür machen kann. Das heißt, diese Haltung, ich warte passiv auf die Anrufe, ich werde beauftragt, ist vorbei, er geht nochmal ins Marketing. Und da ist es häufig so, dass die Lücke ist, dass die Leute ihr Marketing nicht sauber aufgebaut haben. Es fehlt die E-Mail-Liste, es fehlen die richtigen Kundenlisten, es fehlt das, wo er darauf ansetzen kann. Wobei er jetzt noch so jung im Alter ist, dass er das in ein, zwei Jahren nachziehen kann. Aber würde er es jetzt nicht tun, würde er irgendwann mit in der Ecke stehen. Die Firmen buchen ihn gar nicht mehr. Und er hat nicht die Chance, selber an die Kunden ranzukriegen. Und dann ist er in der Sackgasse. Das hat er aufgelöst. Das war erster Fall.
Warte, lass mich einmal kurz rekapitulieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also erste Message, die bei mir angekommen ist, ihr geht ja, oder man sollte, vielleicht kann man das tatsächlich so sagen, man sollte viel weiter greifen, wenn es ums Lebensalter geht, als das eigentliche Geschäftsmodell. Ihr habt ja auch im Privatbereich angefangen und Lebensführung etc.
Ja.
Das heißt, das spielt da ja mit rein, weil ich ja, wenn ich weniger private Lebenshaltungskosten habe, natürlich auch weniger erwirtschaften muss. Das finde ich total logisch. Und dann habe ich rausgehört, dass ihr in diesem Fall jetzt speziell euch um Marketing und Vertrieb gekümmert habt. Ne? Also ihr habt das Produkt habt ihr oder die Leistung habt ihr erstmal unverändert gelassen, habt aber gesagt, du musst mehr fürs Marketing tun.
Nein, nicht ganz. Und zwar jetzt kommt der Trick. Wenn ich in so einer alten Rollenaufstellung bleibe und sage, ich bin der tolle Berater, die rufen mich an und buchen mich und sagen mir, was ich tun soll, dann warte ich darauf, dass die anderen mir den Auftrag geben. Und der ist nicht spezifiziert. Wenn der aber nicht mehr kommt, der Auftrag, dann kann ich so passiv, wie ich will, am Telefon sitzen. Da kommen keine Aufträge.
Ja.
Ergo muss ich jetzt ein Produkt schaffen. Und deswegen sind wir so produktfixiert. Und
das Okay, also ihr habt das Produkt spitzer gemacht, damit überhaupt was sichtbar wird, was man dann buchen könnte.
Er muss einen Karton ins Schaufenster draufstellen, wo drauf steht, ich als Senior-Berater bin super gut, in diesem Fall. Und das muss so gut tituliert sein, dass die Leute verstehen, dass wenn sie 3 Tage buchen mit ihm, online oder real, wie auch immer, das ist auch beim Alter ein Punkt, ich würde in Richtung online stärker gehen, damit ich weniger fahren muss, dann muss ich das Produkt so auslegen. So, und dann ist da so eine fette Headline drauf, jetzt gesagt, dass ich jetzt zum ersten Mal in der Lage bin, richtig Marketing dafür zu machen. Also vorher müsste ich sagen, ich bin Berater, ich berate, rufen Sie mich an. Das hat jahrelang funktioniert, aber es funktioniert jetzt nicht mehr. Ergo kann er das nicht bis 70 durchfliegen. Und das
um es drehen zu können, muss er dann halt auch spitzer in der Beschreibung werden.
Oder zumindest die Sache in ein Produkt packen, das andere verstehen, wenn ich bei denen an die Tür klopfe und sage, du hattest mich zwar nicht angerufen und nicht gefragt, aber bei dir könnte es passen
das.
Und ich halte es dir vor die Nase, willst du das haben?
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, das war schon mal ein gutes Beispiel, aber du hattest, glaube ich, noch mehr angekündigt.
Also erzähl mal. Ein zweites, weil die Sorgen, ich komme mit dem nicht durch, was ich kann, oder ich bin da nicht mehr gefragt oder das Geld reicht nicht. Und ich hatte mir eigentlich erträumt, dass mein Lebensabend so und so aussieht. Und wenn ich jetzt genau da reinschaue, ist mein Gefühl, das wird so nicht. Das führt jetzt zu dieser Frustration, die wir in Deutschland überall gerade spüren, dass Leute sagen, da wird mir was weggenommen oder irgendwas in dieser Art. In diesem Fall ist es eine Frau, ebenfalls hochprofessionalisiert in einem Fachbereich, den ich jetzt nicht nenne, wo aber mehr Männer unterwegs sind und sie administrative Aufgaben bei Kunden übernommen hat, wo sie projektbezogen zwischendurch reingegangen ist in Deutschland, in Projekte dort Sachen administriert hat, dann wieder weggefahren ist. Da war sie sehr gut, da hat sie auch Aufträge bekommen, das Geld hat auch funktioniert und so weiter. Aber es war so ein normaler Lebensstrom und es baute sich auch nicht gigantisch Vermögen auf und sie hat eine kleine Wohnung im Ruhrgebiet und das war so, dass sie sagte, ich mag das Ruhrgebiet schon, aber mein Lebenswunsch ist eigentlich, ich möchte irgendwann so richtig in den Süden und da möchte ich ein paar Jahre abhängen, alt werden dann nicht. Also die letzte Phase möchte ich dann wieder in Deutschland, aber ich möchte mal so richtig, und das hatte sie sich immer ausgemalt, dann hat sie den Taschenrechner gezückt und klappte nicht. Also das heißt, sie hat irgendwann gesagt, so kann ich weitermachen, bis ich ganz grau bin und dann sitze ich immer noch in meiner kleinen Wohnung im Ruhrpott. Und das ist zwar nett, aber es ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, und dann habe ich gesagt, warum gehst du davon aus, dass du da festgenagelt bist? Ja, weil ich ja nicht genug Geld habe. Weil ich ja jetzt immer noch so lange arbeiten muss. Und deswegen kommt am Schluss nicht die Lücke, die ich mir gewünscht habe. Und ich sage, okay, du gehst davon aus, weil du arbeiten musst, kannst du nicht in den Süden. Sie sagt, ja. Ich sage, kurze Frage, kannst du Englisch? Sie sagt, ja, spreche ich fließend. Ich sage, ist okay, diese Firmen, die du in Deutschland betreust, gibt es die auch in irgendeinem Land im Süden? Also andersrum, ich habe erst die Frage gestellt, in welches Land würdest du gehen? Genau, dann hat sie gesagt, Spanien. Sie hat gesagt, Spanien findet sie klasse. Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, gibt es solche Firmen, die du jetzt hier in Deutschland betreust, auch in Spanien? Und da hat es bei ihr Klick gemacht. Und sie hat gesagt, natürlich gibt es die. Und sie ist sehr, sehr lange in der Profession gewesen. Sie hat ein gutes Netzwerk gehabt. Sie hat relativ schnell ähnliche Aufträge in Spanien bekommen. Und wir hatten das so aufgebaut, dass sie einen Teil in Deutschland Aufträge macht und einen Teil Aufträge in Spanien. Das heißt jetzt nicht, dass sie ein ganzes Jahr in Spanien bleiben konnte, aber sie konnte mehrere Wochen, manchmal Monate in Spanien bleiben.
Ja, immerhin, genau.
Zack. Ja. Und das, sage ich mal, das ist jetzt dieses alternative Denken, dass man sagt, was ich mir wünsche, mit dem, was ich habe an Geld, wenn ich mich ein bisschen umgruppiere, kann ein Teil des Wunsches in Erfüllung gehen. Und da stehen wir Deutschen uns häufig also von der Mauer, weil wir es nicht gelernt haben, so zu denken. Mhm. Man sagt, du darfst nicht so denken. Du musst in Deutschland Arbeitnehmerin bleiben. Hier bist du sozialversicherungspflichtig. Und wenn du in Europa, komisch, wir haben ja Europa der freien Grenzen, aber wenn du dich bewegst, dann hast du Deutschland verlassen. Das ist seltsame Denkespinste. Ja. Und das hält dich davon ab, dein Alter aktiv zu gestalten. Und ich habe gesagt, wenn du bis 70 wartest, dass du in den Süden gehst, wirst du mit 75 in den Süden gehen wollen oder willst du mit 80 damit beginnen? Also wann willst du beginnen, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen?
Ja, da sprichst du natürlich einen spannenden Aspekt an, den ich auch gehabt hätte. Also was ja hier in den Hotlines bei der Firmenhilfe und bei Instart eben so anlandet, das sind ja häufig Fragestellungen, dass sich vielleicht zwar einerseits der Markt irgendwie verändert, aber ganz stark doch auch die Anforderungen an einen selber. Also ich nehme mal sowas wie ChatGPT oder so, ja, wo man plötzlich völlig andere Jobprofile hat, plötzlich völlig andere Skills irgendwie braucht und viele Leute natürlich im fortgeschrittenen Alter so das Gefühl haben, boah, ey, mich jetzt da auch noch reinzufuchsen. Also bisher ist alles ganz gut gelaufen, aber schaffe ich jetzt diesen Wandel eben noch? Und diese geistige Flexibilität beizubehalten, von der du da gerade gesprochen hast, das gilt ja auch in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, ne? Was sagt man denn solchen Leuten?
Absolut, absolut. Und unser Programm heißt ja Smart Business Concepts, weil dieses Wort smart bedeutet, dass wir auf Techniken in die Hand bekommen, die uns ermöglichten, mit relativ wenig Vorlauf die Ergebnisse zu bringen, die früher Giganten gebracht haben. Ich nenne ein Beispiel. Ich habe vor kurzem mit einem alten Filmer gesprochen, also der auch, jetzt wir sind ja beim Thema Alter, der auch älter ist und der hat noch bei Dokumentation noch das Material auf Betacam gefilmt.
Das kenne ich noch aus meinen Volontärszeiten.
Ich musste im Schnitt das noch umkopiert werden auf richtigen Bändern. Weißt du, das war nicht digital. Du sagst, das ist ein Dinosaurier. So, dieser Mann ist aber kein Dinosaurier, weil er ist mit seinem ganzen Filmwissen jede technische Stufe mitgegangen. Und selbst wenn er die nicht mitgegangen wäre, also angenommen, er hätte die volle Technik verpennt, er wäre immer noch auf Betacam und merkt jetzt auf einmal, geht nicht mehr. Also geht definitiv nicht mehr. Das heißt, damit solltest du kein Geschäftskonzept machen. Dann wäre es so, dann würde ich sagen, kauf dir ein iPhone 15. Da ist alles vorgestellt. Das Ding, mit dem Ding kannst du Kinofilme drehen. Kannst dir auch eine Sony irgendwie kaufen, ist mir egal. Aber kauf dir das iPhone 15, ist eine der genialsten Kameras der Welt. So, das kriegst du für lau, für 1.000 oder 1.200 Euro. Dann kannst du auf den Knopf drücken, hast du schon mal Kinoqualität beim Film. Und dann brauchst du eigentlich nur noch ein Schnittprogramm. Da kannst du 2, 3 nennen, fertig ist die Laube. So, und jetzt würde ich als Agentur Angst bekommen, weil dieser Mann hat Ahnung. Dieser Mann kann mit diesen 2 kleinen Komponenten Kinofilme produzieren. Und nimm einen Apple-Laptop dazu, das neue, mit dem neuen Chip. Das zieht dir in so einer Geschwindigkeit weg. Du brauchst keine Rechnerlawinen mehr.
Aber ist das tatsächlich ein realistischer Case? Weil ich meine, diese Art von Innovation, die gehen ja die meisten noch mit. Aber ich komme jetzt nochmal auf dieses Beispiel ChatGPT. Also komplett sich anders zu organisieren, Technologie ganz anders zu benutzen, gerade auch was KI angeht, ist für mich doch nochmal eine andere Kategorie.
Ja, zwei Dinge. Und nochmal zurück zum Maschinenbau. Wenn ich mir vornehmen würde, jetzt dieser Mann würde sich vornehmen, ich versuche eine Maschinenbaufirma wegzuschieben, die mit KI Maschinen jetzt neu konstruiert, und Programmieren ist ja inzwischen auch mit KI und so weiter. Mhm. Das heißt, da wird ja die Schlagzahl erhöht, da kommst du solo nicht mit. Das heißt also, ich würde nicht versuchen, solo jetzt jemanden in Konkurrenz zu gehen, der, was weiß ich, eine 150 Millionen Game-Entwicklung in Hamburg macht. Also, und dann irgendwie, I don't know. Die fahren nochmal andere Geschütze aus. Aber nochmal zurück zu der Aussage, ich kann auf einem kleinen Feld ein Produkt anbieten in einem kleinen Parkplatz und kann da einparken zu Kosten, die kann der Große nicht machen. Und das kann ich jetzt mit diesem Beispiel sehr wohl. Also ich kann jetzt auf einmal sagen, stimmt, ich möchte für diese und diese Sache etwas filmen. Und das ist ja dieser ganze Aufstieg der Content-Producer. Du kannst auf einmal passable filmen. Du musst aufpassen, dass du
jetzt absolut. Nicht... Absolut, das glaube ich sofort. Ne? Das war ja der große Game-Changer, dass man einfach jetzt nicht mehr Wagenladungen an gigantisch teurer Technik irgendwie braucht, sondern einfach ein Handy da drauf hält und wirklich qualitativ hochstehende Sachen out of the box machen kann.
Und der einzige Trick ist, dass du jetzt nicht sagst, ich verkaufe einen Spielfilm. Das wäre das falsche Produkt. Mhm. Sondern dass du sagst, es ist ein Produkt, in dem Filme vorkommen. Und ich sage jetzt mal, er wäre ein alter Kameramann. Er sagt, beim Fernsehsender komme ich nicht mehr vor, die haben alle mögliche Technik, wo ich nicht mehr mit möchte. Geht raus, sagt, ich kann aber filmen. Und das ist ja das, was Menschen mit Erfahrung auszeichnet. Ich habe ein gutes Auge, ich habe gute Erfahrung, ich habe dieses Wissen über viele Themen. Und dann würde ich die Frage anders stellen, würde ich fragen, wie kannst du mit deinem Filmwissen Dinge in ein Produkt passen, was andere kaufen wollen würden? Und sage ich mal, wenn er jetzt passionierter Koch ist, um jetzt einfach nur irgendeine Pauschal was zu sagen, könnte er sehr gute Filme machen mit diesem Smartphone zu richtig lauen Kosten. Und er könnte auf einmal ein neues Feld, nämlich seine Kochpassion, zu einer Sache machen, die funktioniert. Und vor einigen Jahren hätte ich noch gesagt, Kochbuch geht nicht mehr, ist vorbei, es gibt zu viel davon. Kochshow geht nicht. Ja, holla die Waldfee, das war eine falsche Prognose. Das heißt, da haben einige Leute richtig Geld verdient, nur weil sie das, was sie gut können und lecker machen, einfach gut gefilmt haben. Also die Frage ist also, schaffe ich es mit dem, was ich habe, durch eine andere Tür zu gehen? Aber in der Regel reicht es, dass du in der Profession bleibst, wo du bist und dort jetzt den Sprung mitgehst, der für den Bereich, wo ich gut bin, auch dran ist. Das heißt, bestimmte Sachen muss ich schon mitgehen. Also wenn du keine E-Mails beantworten kannst, hast du heute ein Problem. Und wenn du bestimmte Sachen auch im Chat nicht machen kannst, dann hast du auch ein Problem. Mhm. Das, glaube ich, ist schon notwendig und das stresst auch. Also ich hab ein, zwei ältere Selbstständige gesprochen, die haben schon darunter gelitten, dass sie gesagt haben, mit meinem Laptop, wenn ich das jetzt update, dann fällt mir das aus dem Fenster bei der Software. Und ja, das ist Stress, weil sie braucht ein neues Laptop, sie braucht neue Software, sie muss daran. Das ist aber nicht das Normale. Das, was ich erlebe, sind, dass die meisten frische Rechner haben, dass die meisten schon so weit sind, dass sie es eigentlich können. Aber sie haben im Kopf die Entscheidung nicht getroffen, noch einen Schritt weiter zu gehen. und zu sagen, was picke ich mir dort aus dieser modernen Welt raus und ziehe es in mein Kompetenzfeld rein. Und das könnte ChatGPT sein. Also momentan machen sich viele damit selbstständig, weil das ein neues Thema ist. Es könnte aber auch ein anderes Thema sein. Es könnte sein, dass ich sage, wie auch immer.
Ja, ich glaube, da ist für mich tatsächlich jetzt zentrale Message, die ich da jetzt für mich raushöre und die ich auch unterschreiben würde. Das ist ja auch das Schöne eigentlich bei Geschäftsmodellarbeit. Ich muss nicht alles umwerfen. Man nimmt ja immer etwas, was da ist und versucht dann an einer Stelle etwas anders zu machen. Ne? Das kann ein anderer Vertrieb sein, das kann ein neues Produkt sein, aber auf bestehendem Know-how und so weiter. Also ich verändere ja gerade eben nicht alles gleichzeitig. Und das heißt auch, ich brauche auch einen Sprung in die Modernität, brauche ich nicht zu 100% übernehmen, sondern ich suche mir das kleine Fitzelchen daraus, was mir weiterhilft, um das Bestehende nochmal neu zu erfinden. Das finde ich wirklich spannend und das finde ich auch das, was dann immer Hoffnung macht bei diesem Thema, gerade wenn es so zu düsteren Themen gibt, die wir ja auch haben, mein Geld reicht nicht oder mein Geschäftsmodell läuft nicht mehr, ich bin aber auch schon ein bisschen älter. Das sind ja Dinge, die dann durchaus hoffnungsfroh stimmen können.
Absolut, und zum Beispiel im Beraterbereich ist Zoom ein Baustein, der bei vielen Fragestellungen einfach schon die Antwort ist. Und Zoom lernst du immer. Also Ich würde behaupten, die meisten können Zoom jetzt definitiv. Und damit Hybridprodukte zu bauen, also Beratungsprodukte, Expertenprodukte, auch Erlebnisprodukte kannst du mit Zoom bauen. Du kannst auch mit Zoom Erlebnisprodukte anbieten. Das heißt, einfach den Kopf erweitern und sagen, die klassische Situation, die ich früher hatte, ich bin beim Kunden und arbeite dort 1:1 oder 1:1, verändere ich jetzt nur mit Zoom, ist schon ein riesen Shift im Vorgehen. Und wenn du dann noch so fit bist, Hybridprodukte denken zu können, zu sagen, du hast einen Kickoff, der ist live, real beim Kunden, und du hast dann eine Kette von anderen Ereignissen, die den Kunden im Ergebnis dorthin führt, wo man hin möchte, und das läuft per Zoom, hast du ein hochwertiges Produkt, was auch im Alter mit wenig Fahrzeiten darstellbar ist, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch hochpreisig verkauft wird, weil im Zweifelsfalle der Kochfilm, den ich passioniert gefilmt habe, niedrigpreisig über die Theke geht, sind solche Produkte definitiv, wenn ich Erfahrung habe und als Senior da reingehe, kann ich auch höhere Preise aufrufen.
Ja, ja. Ja, das sollten wir gleich, wenn es Richtung Zielgerade geht, auf jeden Fall als positiven Spin mit aus dieser Folge nehmen. Ehrenfried, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was wir natürlich gerade, wenn wir bei Instart mit Leuten zu tun haben, natürlich nicht ausblenden können. Das heißt, die Leute sind häufig tatsächlich auch schon älteren Alters, haben genau diese Herausforderung mit ihrem Geschäftsmodell, haben aber gleichzeitig die Hütte voller Schulden.
Ja.
Frage 1, hast du mit diesem Klientel auch zu tun? Und Frage 2, was würdest du denn dann hier raten, wenn das also noch zusätzlich erschwert wird durch finanziellen Hochdruck?
Es sind nicht die Stammkunden in unserem Programm, weil bei uns meistens die Personen kommen, wo die Selbstständigkeiten laufen. Aber das bedeutet nicht, dass ich in den letzten 15 Jahren nicht solche Dinge gesehen habe. Und das Problem in Deutschland ist ja, wenn ich einen Fehler mache, kann ich sehr schnell in Minus reinlaufen. Und das ist kein Scheitern, sondern es ist einfach so, dass man ausgerutscht ist auf der Fläche. Und ich persönlich bin immer so ein Fan davon, den Lebensstil nach vorne in 5-Jahres-Etappen zu gliedern. Also angenommen, ich bin 50, ich würde mit 65 aufhören wollen, hätte ich nochmal 3 Fünfer.
Drei Perioden.
Wenn ich sage, das schaffe ich nicht, ich muss also bis 70, wären es 4. Und jetzt hängt es bei einer Schuldenlast ein bisschen davon ab, wie hoch ist die Schuldensumme und wie viel von diesen Fünferblöcken habe ich. Also habe ich dann 500.000 Schulden und ich habe nur noch einen Fünferblock, also ich bin 65. Hohes Alter, hohe Schulden, keine Chance. Würde ich sagen, du kannst es dir vornehmen. Also wenn du jetzt mir nicht ein Wunderding da auf den Tisch legst, was 500.000 wert ist, hast du ein Problem. Und das kannst du auch nicht mit Mindset wegzaubern. Und dann würde ich sagen, hab den Mut, den Slate glatt zu ziehen, also zu sagen Tabula rasa. Und dann ist ja das Gute in Deutschland, dass man nicht bodenlos fällt. In Deutschland gibt es ein Netz und das ist besser, als der Ruf ist. Das heißt, wenn ich mit 60 nochmal mit 0 aufsetze, habe ich nochmal 20 Jahre, bis ich 80 bin. In den 20 Jahren kann wirklich was passieren. Und das wäre jetzt, also wir gehen jetzt mal den Fall 55. Ich wäre 55 und würde mit 70 aufhören wollen, hätte ich ja noch 3 mal 5 Jahre. Und ich hätte einen Schuldenstand von 50.000. Dann würde ich sagen, davon sollte man sich jetzt nicht die Knochen brechen lassen. Also 50.000 ist etwas, was, wenn ich ranhaue, in 5 Jahren weghauen kann. Mit, spätestens mit eurer Beratung gibt's da Wege, da irgendwie mit klarzukommen. Und dann bleiben immer noch 10 Jahre übrig. Also da könnte es Sinn machen, dass man geschäftstechnisch nochmal reingeht und es dreht. Es kann aber auch Sinn machen zu sagen, taktisch, no, ich gehe in eine Zwischenentschuldung rein und gehe dann rein. Entscheidend ist, dass ich für mich den Mut entwickle, eine klare Entscheidung zu treffen. Das Schlechteste ist zu sagen, ich treffe die Entscheidung nicht und lasse das irgendwie stehen. Und das ist wie so eine schwerende Wunde, das funktioniert psychologisch nicht, finanztechnisch nicht, überhaupt nicht. Ergo würde ich immer sagen, werde dir klar, wie lang dein Leben noch ist. Und ich mache dieses Spiel immer bis 85. Also ich sage jetzt 90, kann ich nicht garantieren. Ich erlebe das bei meiner Mutter und der Mutter von Brigitte. Die sind jetzt beide 80, schon in der Mitte. Die sind bis 80 vollkommen klar im Kopf gewesen. Und jetzt langsam merkt man, es wird weniger. Das bedeutet also, bis 80, glaube ich, kann man bei den meisten davon ausgehen, du kannst denken und das verantworten, was du tust. Wer weiter plant in dem professionell, wäre ich vorsichtig. Das heißt also, 55 bis 75, jetzt muss man zu planen, das sind 20 Jahre. Das ist nicht ein Jahr, das sind 20 Jahre. In 20 Jahren haben andere ganze Selbstständigkeiten hochgezogen, umgruppiert, nochmal eine Firma gebaut, was weiß ich. Also 20 Jahre ist mehr eine Frage der Kraft. Und das würde ich natürlich schon ins Kalkül bringen, dass ich mit 65 jetzt nicht nochmal 50 Mann Bude aufbauen möchte oder so. Das würde ich dann auch nicht tun.
Ja. Aber es würde ja reichen, die eigene Solo-Selbstständigkeit wieder noch in den Griff zu kriegen. Und das finde ich tatsächlich, ist jetzt vielleicht auch ein schöner Schlusspunkt, der vielleicht euch da draußen auch nochmal ein bisschen inspiriert. Also wir nehmen mit, es geht letztlich immer darum, wach zu bleiben, einen Impuls zu greifen, der einen weiterbringt. Man muss nicht gleich alles über den Haufen werfen von dem, was man bisher gemacht hat, aber man muss mindestens einen Baustein muss man verändern, um da einen neuen Spin ins Geschäftsmodell zu bekommen. Bei Insta zum Beispiel geht es ja gerade dann auch darum, das zu sortieren. Gerade wenn Schulden im Raum stehen, zu gucken, wird es eine Insolvenz oder nicht. Aber selbst das ist ja über die längere Frist tatsächlich auch noch dann durchaus eine Option, wo man auch danach noch geschäftlich eben nochmal was machen kann. Insofern, Ehrenfried, ganz, ganz herzlichen Dank. Da waren ganz viel drin heute. Ich hoffe, dass das nachwirkt. Ich nehme auf jeden Fall auch für mich viele spannende Impulse mit. Herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Ich war gerne dort.
Ja. Und herzlichen Dank an euch alle, die uns da zugehört haben. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht und ich hoffe sehr, dass wir euch wieder ein paar Inspirationen mitgeben konnten. Sagt uns das gern, alles was ihr dazu denkt, zum Beispiel über eure Podcast-App. Wir machen hier Schluss und hören uns wieder in ein paar Wochen. Bis dann.